Deutschlandfunk.
Genau 2 Jahre ist er her. Der 7. Oktober 2023.
Israel wird seit dem frühen Morgen massiv von der radikal-islamischen Hamas angegriffen.
Parallel zum Raketenangriff. Militante Palästinenser durchbrechen die schwer bewachte Grenze von Gaza nach Israel, nehmen Soldaten und Zivilisten als Geiseln, besetzen einige israelische Orte.
Bürger Israels, wir befinden uns im Krieg. Nicht in einer Operation oder in Gefechten, sondern im Krieg.
Der Terror der Hamas muss sofort aufhören. Die deutsche Bundesregierung steht solidarisch an der Seite Israels.
Die Hamas und andere Terrorgruppen dringen aus dem Gazastreifen nach Israel ein, töten über 1000 Menschen und nehmen hunderte Geiseln. Auch auf einem Musikfestival, dem Nova Festival. Von dem Gelände berichtet heute meine Kollegin Bettina Meyer.
Das ist auch ein unglaubliches Zusammenrücken, was ich hier erlebe unter den Familien, wie die alle jetzt auf einmal zusammenhalten, weil sie, man hört das auch, das war jetzt wieder das Artilleriefeuer. Also die Menschen zucken schon gar nicht mehr zusammen, weil sie es gewöhnt sind. Das ist schon echt surreal.
Das Gedenken findet also nur wenige Meter vom Gazastreifen entfernt statt. Dort, wo nach dem 7. Oktober ein beispielloser Krieg beginnt, in dem tausende PalästinenserInnen getötet werden und der noch andauert. In dieser Folge blicken wir zurück auf das, was am 7. Oktober passiert ist und schauen nach Deutschland. Ron Dekel wird uns erzählen, was sich für ihn als Jude hier verändert hat.
Es ist leider gerade traurige Realität, dass man sich irgendwie überlegt, hat man in diesem Land noch Zukunft?
Wir fragen uns heute, 2 Jahre nach dem Hamas-Angriff, wie erleben Juden den Hass?
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Ilka Knigge.
Das bin ich. Hi. Und hier bei Unboxing News bekommt ihr jeden Tag eine Nachricht mit einer persönlichen Perspektive und mit Hintergrundinfos. Es ist Dienstag, der 7. Oktober 2025. Und hier noch ein Hinweis direkt am Anfang. Wir gucken uns in dieser Folge, 2 Jahre nach dem Angriff der Hamas, die israelische Perspektive an. Ihr findet in unserem Channel aber auch viele Folgen zum Krieg in Gaza und zur Lage der PalästinenserInnen. Uns ist es wichtig, hier viele Perspektiven abzubilden. Und jetzt zu diesem Jahrestag, der für viele sehr emotional ist.
Mit Mahnwachen und Schweigeminuten haben Menschen weltweit der Opfer des Hamas-Überfalls auf Israel vor 2 Jahren gedacht.
Am Brandenburger Tor wurden am frühen Morgen die Namen der rund 1200 Menschen verlesen, die von den Terroristen ermordet wurden.
Die Mahnwachen begannen um 5.29 Uhr deutscher Zeit. Genau zu dem Zeitpunkt begann damals der Terrorangriff.
Wir gehen jetzt direkt auf das ehemalige Festivalgelände des Nova Musikfestivals. Hier war der Angriff der Hamas besonders heftig. Meine Kollegin Bettina Meyer ist dort. Und, das werdet ihr gleich auch hören, der Gazastreifen und damit auch der Krieg sind ganz nah.
Das ist ein paar hundert Meter hier bis zum Gazastreifen und den ganzen Tag hört man schon Detonationen vom Artilleriefeuer der israelischen Armee, die tatsächlich jetzt weiter kämpft hier im Gazastreifen. Und das ist eigentlich hier ein riesiges Wäldchen, Eukalyptuswäldchen, von der Natur her wunderschön. Das war eben auch der Grund, warum das Festival hier veranstaltet wurde. Die Menschen haben hier gecampt und gezeltet und 6.29 Uhr hat die Hamas dann angegriffen. Die Partygäste haben, Tausende haben hier gefeiert und getanzt und waren teilweise auch angetrunken und dann verstummte die Technomusik und es begann dieser furchtbare Angriff, wo mehr als 360 Menschen umgebracht wurden. Und das ist jetzt wie so ein Schilderwald. Man kann die Bilder der Opfer sehen, man guckt ihn direkt in die Augen, wenn man da durchläuft. Es wurden Bäume für sie gepflanzt. Das ist im Grunde ein großes Freiluftgedenkmuseum geworden. Und die Familien, die heute gekommen sind, man sieht ihnen die Trauer und den tiefen Schmerz wirklich an. Manche liegen am Boden und weinen oder umarmen die Bilder, machen sie sauber, bringen Blumen mit. Das ist eigentlich fast ein bisschen wie ein großer Friedhof, nur viel bunter, weil hier jeder seiner Trauer, so wie er will, Ausdruck verleihen kann.
Ja, wen hast du dort heute getroffen? Also wer sind die Menschen, die den Ort besuchen?
Ja, ich habe heute sehr viele Familien getroffen und mir hat eben jetzt auch noch eine Mutter gerade zugewinkt, mit der ich länger gesprochen habe. Also das ist auch ein unglaubliches Zusammenrücken, was ich hier erlebe unter den Familien, wie die alle jetzt auf einmal zusammenhalten, weil sie, man hört das auch, das war jetzt wieder das Artilleriefeuer. Also die Menschen zucken schon gar nicht mehr zusammen, weil sie es gewöhnt sind. Das ist schon echt surreal. Aber es ist ein Zusammenrücken, weil fast jeder hier Kinder verloren hat. Die Menschen waren unglaublich jung, die hier gefeiert haben. Ein paar Beispiele. Eine Mutter, die mir erzählt hat, dass das zweite Jahr jetzt, zwei Jahre jetzt, dass der Krieg schon dauert, dass das für sie das Schlimmste ist, weil jeder Tag, der vergeht, da vermisst sie ihr Kind noch mehr. Das heißt, die Trauer hört nicht auf, die wird noch schlimmer, weil die Sehnsucht immer größer wird. Die hat in jeder Schublade, ich habe sie zu Hause besucht, die hat in jeder Schublade ein Bild von ihrem Kind und hat sogar das Parfüm mit dabei. Sie versprüht es im Auto, wenn sie alleine ist, dann hat sie das Gefühl, dass ihr Kind mit dabei ist. Und das ist so ihre Art, mit der Trauer umzugehen, dass sie sie überall versucht zu sehen und zu spüren. Und deshalb hat auch dieser Ort, dieses Gelände hier so eine große Bedeutung. Denn sie hat mir erzählt, dass Bar, ihre Tochter, 20 Jahre alt, hier zum letzten Mal glücklich war und gefeiert hat mit ihren Freunden. Und dann ist sie umgebracht worden, erschossen worden von den Terroristen. Sie war auch noch mit ihrem Telefon. Und der Ort bedeutet so viel für die Familien, weil die Kinder hier das letzte Mal glücklich waren. Auch wenn man das hier mit angesichts des Krieges und der Geräusche kaum glauben kann.
Seit dem 7. Oktober ist in Israel nichts mehr wie vorher. Aber auch für Jüdinnen und Juden in Deutschland hat der Tag vieles verändert. Bundeskanzler Friedrich Merz beschreibt das in einer Videobotschaft so.
Wir sehen heute auch mit Sorge auf unser eigenes Land. Seit diesem 7. Oktober 2023 erleben wir in Deutschland eine neue Welle des Antisemitismus. Er zeigt sich in altem und in neuem Gewand. In den sozialen Medien, an den Universitäten, auf unseren Straßen. Immer lauter, immer unverschämter und immer öfter auch in Form von Gewalt.
Das merkt auch Ron.
Ich bin Ron Dekel, ich bin 23 Jahre alt und ich wurde vor einem halben Jahr als Präsident der Jüdischen Studierendenunion Deutschland gewählt.
Damit vertritt Ron junge Jüdinnen und Juden in ganz Deutschland. Er selbst ist, als er 10 Jahre alt war, aus Israel mit seiner Familie nach Deutschland gezogen. Ron studiert Politikwissenschaft und Soziologie in München, verbringt den 7. Oktober aber in Berlin. Am Brandenburger Tor hält er zusammen mit anderen eine Mahnwache. Sie stellen über 1000 Stühle auf, einen für jeden Israeli, der am 7. Oktober getötet oder verschleppt wurde. Ron, was würdest du sagen? Wie hat der 7. Oktober 2023 Deutschland verändert?
Also ich würde sagen, vor allem für Juden und Juden in Deutschland, aber auch generell war das ein massiver Einschnitt. Also ich glaube, man hat öfter mal gehört, dass der 7. Oktober eine Zäsur war und das war er leider tatsächlich. Vor allem für jüdische Studierende ist es so, dass die Realität sich komplett gewandelt hat. Ich kenne so gut wie keine Jüdinnen und Juden, vor allem nicht junge, die keine Freunde verloren haben nach dem 7. Oktober. Da sind wirklich einfach soziale Umfelder, gesamte, einfach zerbrochen. Viele von unseren Aktiven, viele Mitglieder berichten, dass an den Universitäten, dass man einfach nicht mehr in Ruhe studieren kann. Ich weiß nicht, ich erinnere mich sehr gut an letzten Sommer, als die EM war, als ich irgendwie gesehen habe, wie so Kommilitoninnen und Kommilitonen um mich herum einfach so Fußball geguckt haben. Und dieses Privileg hat man leider gar nicht mehr, weil man irgendwie von überall befürchten muss, dass jetzt irgendwie was kommt. Man kann nicht mehr auf die Toilette gehen, ohne Antisemitismus zu erfahren. So Unitoiletten, weil es sind ja überall diese Schmierereien und leider auch ganz häufig antisemitische. Juden ins Gas, Juden nach Auschwitz, aber auch israelbezogener Antisemitismus spielt bei uns gerade eine ganz, ganz massive Rolle.
Das heißt, dir ist das auch schon passiert, ja?
Natürlich, also es ist gerade so, dass es einfach ausreicht, jüdisch zu sein, vor allem gerade öffentlich jüdisch zu sein. Viele verstecken sich einfach, das ist gerade leider Realität in Deutschland, ein Instagram-Profil zu haben und sich jüdisch zu zeigen. Da kommt ja wirklich alles bis hin wirklich zu Morddrohungen schon. Aber auch wenn man sich an den Universitäten gegen Antisemitismus einsetzt, wird man eigentlich permanent angegriffen. Ich wurde schon als Nachfahre von Holocaust-Überlebenden, wurde ich als Nazi bezeichnet. Videos von mir wurden ins Internet gestellt, ich wurde gedoxt. Also das ist wirklich eine Bandbreite, bis hin wirklich zu Morddrohungen, die man leider gerade an deutschen Universitäten erlebt.
Ja, deine Vorgängerin, also die frühere Präsidentin der Jüdischen Studierendenunion, Hanna Weiler, die hat ja mal gesagt, ich werde Deutschland verlassen. Hattest du den Gedanken auch schon?
Es ist leider Realität, dass wenn wir uns gerade treffen, also junge Jüdinnen und Juden, irgendwann am Abend wird dieses Thema besprochen werden. Das ist leider gerade traurige Realität, dass man sich irgendwie überlegt, hat man in diesem Land noch Zukunft? Und dann aber für mich ist es zumindest so, dass ich dann so mich umgucke und irgendwie feststelle, na gut, wo soll man hin? Ich glaube, ich würde diese Rolle auch nicht machen, mich auch so exponieren und dadurch auch so viel Hass irgendwie bekommen, wenn ich nicht wirklich dran glauben würde, dass es auch eine Zukunft hier in Deutschland gibt. Wir als Gemeinschaft, worüber viele von uns sich einigen können, ist das Grundgesetz. Und dass das ja auch irgendwie geschrieben worden ist aus den Lehren des Holocaust. Und ich glaube, es gibt wenig Besseres. Und deswegen glaube ich schon, dass es auch eine Zukunft für mich und für das jüdische Leben auch in Deutschland gibt. Und trotzdem ist es gerade wahnsinnig herausfordernd. Vor allem, wenn man sieht, ich meine, an Yom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag, kurz bevor er eingebrochen ist, sehen wir dann diese Schlagzeile von 3 mutmaßlichen Hamas-Terroristen, also während sie Waffen irgendwie ausgetauscht haben, festgenommen werden, nur ein paar Stunden später, dann der Anschlag in Manchester, das sind natürlich Sachen, die nahe gehen und trotzdem glaube ich persönlich an eine Zukunft, an eine jüdische Zukunft in Europa und vor allem auch in Deutschland.
Das, was du erzählst, die Erfahrungen mit den Diskriminierungen, das deckt sich ja auch mit Untersuchungen, zum Beispiel von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes oder eben von RIAS, der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus. Wie erklärst du dir das denn eigentlich, dass der 7. Oktober, dass dieser Tag das so viel verändert hat, dass jetzt so viel mehr Diskriminierung stattfindet?
Ich glaube ehrlich gesagt, dass der 7. Oktober einfach vieles sagbarer gemacht hat. Aus unerfindlichen Gründen für mich eigentlich. Wenn wir uns aber auch schon vor dem 7. Oktober in Deutschland umschauen, dann sehen wir, dass dieser Antisemitismus immer schon da war. Es hat ja wirklich nur Wochen gedauert in der Corona-Pandemie, als auf einmal versucht worden ist, das irgendwie zu erklären. Und ganz schnell ist es dann dazu gekommen, dass antisemitische Stereotype rausgekramt worden sind, dass Judensterne oder sogenannte Judensterne gezeigt worden sind, auf denen ungeimpft stand, dem also der Holocaust massiv relativiert worden ist. Ich würde sagen, das ist einfach Gelegenheitsantisemitismus, der sich ja eine Gelegenheit sucht, um Bahn zu brechen und sich dann irgendwie manifestiert. Und ich glaube leider, das muss man so klar und so hart sagen, ist es gerade auch eigentlich in manchen gesellschaftlichen Teilen cool geworden, solche Sachen zu sagen, nach einer Intifada zu schreien. Die Intifada war eine Terrorwelle in Israel, in der gezielt Jüdinnen und Juden ermordet worden sind. Und wenn das irgendwie sagbar wird und irgendwie cool ist, das zu sagen, dann haben wir wirklich ein Riesenproblem in Deutschland und vor allem an den Universitäten.
Du hast uns im Vorgespräch ja gesagt, oft werde vergessen, wie das alles angefangen hat. Wie meinst du das? Also wo nimmst du das wahr?
Na, man sieht es ganz häufig jetzt in Medienberichten, dass dieser Krieg, der jetzt gerade in Israel stattfindet, ja irgendwie nicht im luftleeren Raum angefangen hat. Gestern hat die Nova-Ausstellung in Berlin eröffnet, eine wirklich sehr eindrückliche Ausstellung, in der man wirklich sehr gut nachvollziehen kann, wie einfach junge Menschen wie wir hier in Deutschland, genau die jungen Menschen, die wir auch repräsentieren, feiern gegangen sind und dann auf wirklich brutalste Art und Weise abgeschlachtet worden sind. Anders kann man das leider nicht sagen. Das sind Menschen, die wie wir hier in Berlin irgendwie rausgehen und zu sehen, dass das an den Universitäten irgendwie, dass da gar keine Solidarität irgendwie existiert, das tut schon wirklich weh und das wird einfach vergessen. Natürlich sind die Bilder aus Gaza für uns alle gerade sehr bewegend, das kann ich völlig nachvollziehen. Aber dass irgendwie vergessen wird, dass es auch jüdische Studierende gibt, die in Deutschland zwangsläufig aufgrund auch dieser krassen Migrationsgeschichte, die unsere Community hier in Deutschland hat, wirklich fast jeder jüdische Student, jede jüdische Studentin hat Connections nach Israel, kennt Menschen, die Menschen kennen oder kennt direkt Menschen, die dort bei diesem Festival, die dort am 7. Oktober umgebracht worden sind. Und dass man das irgendwie total ausblendet gerade, ich glaube, das tut vor allem Jüdinnen und Juden in Deutschland wirklich weh, weil wir dann immer so sehr performatives Gedenken sehen. Am 27. Januar, am 9. November, dann stellen sich alle PolitikerInnen hin, aber auch Kommilitoninnen und Kommilitonen stellen sich hin mit We Remember-Schilder. Und am Ende, wenn es wirklich darauf ankommt, nicht nur toten Jüdinnen und Juden zu gedenken, sondern auch tatsächlich aktiv jüdisches Leben in Deutschland zu schützen, dann wird das irgendwie ganz schnell vergessen und dann wird weggeschaut.
Ron wünscht sich zum Beispiel, dass deutsche Universitäten mehr gegen Antisemitismus tun. Er arbeitet gemeinsam mit der Jüdischen Studierendenunion an Vorschlägen. Seine Arbeit für die Vertretung ist gerade, so erzählt es mir, ein Vollzeitjob. Auch daran spürt er, was sich seit dem Angriff der Hamas und dem Krieg in Gaza in Deutschland verändert hat. Und während all der Gedenkveranstaltungen und auch Demos, die es heute gibt, verhandeln in Ägypten Vertreter aus Israel und von der Hamas indirekt miteinander. Sie sitzen also nicht in einem Raum, sprechen aber über Vermittler, über einen möglichen Frieden. Meine Kollegin Bettina Meyer kann uns sagen, wie ist der Stand?
Also es ist ja jetzt der zweite Tag. Man kann nicht so viel erwarten. Das war von vornherein klar, dass es wahrscheinlich mehrere Tage, wenn nicht Wochen dauert, wenn es überhaupt einen Erfolg gibt. Und da sind auch hier viele von den Familien, mit denen ich reden konnte, skeptisch, dass es wirklich passiert. Denn der Knackpunkt von diesem Plan ist ja, dass die Hamas die Waffen niederlegt, dass sie sich entwaffnet. Und das ist eigentlich das absolute No-Go dieser Terrororganisation, die das eigentlich nie machen würde. Das glauben jedenfalls in Israel, glaubt das fast keiner. Eine Chance könnte sein, dass es die arabischen Staaten sind, die vielleicht mit im Boot sind. Der Trump, sagt er ja, mit ins Boot geholt. Und dann könnte man jetzt in der ersten Phase, da geht es jetzt erstmal darum, dass man eine Linie festlegt, wohin sich das Militär zurückzieht, damit die Geiseln, alle 48, die noch in der Gewalt der Hamas sind, auf einmal freikommen. Nicht alle leben davon noch. Und das wäre jetzt sozusagen die erste Verhandlungsrunde, dass man diese Details klärt. Aber dann kommen noch viele weitere komplizierte Schritte und deswegen kann es jederzeit auch dazu kommen, dass alles wieder zusammenbricht. Und diese Skepsis ist auch hier ganz groß.
Ja, genau. Was hörst du denn von den Menschen in Israel gerade? Also haben die Hoffnung, dass die Geiseln zurückkommen können innerhalb dieses Deals?
Ja, also die Hoffnung ist natürlich da, aber auch ich würde eher sagen, dass die Skepsis überwiegt, weil es einfach diese Punkte, die ich schon gesagt habe, mit der Entwaffnung, dass das hier eigentlich keiner glaubt, dass die Hamas freiwillig die Waffen niederlegt und dass eigentlich das nur mit militärischer Gewalt vielleicht gelingen kann. Insofern ist die Skepsis da, aber die Familienangehörigen der Geiseln, die haben jetzt wieder Hoffnung geschöpft. Die haben auch in der Nacht vor dem Haus von Netanyahu in Jerusalem kampiert und dort übernachtet. Und um dem Ganzen auch nochmal Ausdruck zu verleihen und auch der Regierung zu zeigen, dass sie ein Ende des Krieges wollen und dass sie sich dafür einsetzen, wenn sie sich auf die Straße setzen müssen.
Das heißt, wenn wir das jetzt mal zusammenfassen und zusammen auf diesen 20-Punkte-Plan schauen, der unter anderem von Donald Trump aufgestellt wurde, wie schätzt du das ein? Ändert sich jetzt was, 2 Jahre nach dem Massaker?
Ich glaube, es ändert sich erst etwas, wenn es tatsächlich einen dauerhaften Waffenstillstand gibt. Ich glaube, die große Veränderung würde kommen, wenn alle Geiseln tatsächlich freikommen. Denn das ist ja auch das Hauptargument für Benjamin Netanyahu, der sagt, er muss den Krieg weiterführen, weil die Hamas könnte ja einfach die Geiseln gehen lassen. Aus der Sicht der Terrororganisation ist sie aber der letzte Faustpfand. Es gibt natürlich ein riesiges Misstrauen auf beiden Seiten, auch zu Recht, würde ich sagen. Und insofern ist die Situation sehr festgefahren. Es braucht also jemand von außen. Vielleicht ist es ja Donald Trump, auch wenn man immer wieder sehr vielleicht auch Zweifel daran hat. Der hat ja schon oft gedroht. Aber es hat tatsächlich ja auch schon Geiselübergaben gegeben, das letzte Mal im Januar. Und auch da wird jedenfalls sagen, dass viele Israelis das Donald Trump zugeschrieben, der ja damals gedroht hat, dass die Hölle losbrechen wird, wenn nicht hier innerhalb ein paar Tagen Geiseln übergeben werden. Das hat damals geklappt, aber jetzt müssen wir abwarten, ob es nochmal klappt.
Ihr werdet hier bei Unboxing News natürlich hören, wenn es Fortschritte bei den Verhandlungen gibt. Was denkt Ron Dekel? Machen die Verhandlungen ihm Hoffnung?
Nach 2 Jahren ist es wirklich, wirklich schwer. Aber natürlich haben wir Hoffnung. Natürlich sehen wir das die ganze Zeit. Aber wenn man sich jetzt wieder anhört, wie die Hamas sich äußert und dass sie, also es wirkt eher wie ein politisches Taktieren. Und es gab ja einige solcher Vorschläge, die dann immer und immer weiter in die Länge gezogen worden sind und aus denen dann doch nichts wurde. Ich hab eine große Hoffnung. Wir haben eine große Hoffnung. Ich glaube, da kann ich für die Community sprechen, weil das jetzt wirklich sehr konkret auf dem Tisch liegt. Aber wir sind auch, glaube ich, jetzt schon gewappnet dafür, dass es nicht klappt, wie es in den letzten 2 Jahren leider viel zu häufig war.
Das war Unboxing News. Ich bin Ilka Knigge. Danke, dass ihr bis hierhin gehört habt. Und auch hier nochmal der Hinweis. Ihr findet in unserem Channel auch Folgen zur Situation im Gazastreifen. Am 19. September zum Beispiel die Folge Bodenoffensive in Gaza. Wie hilft man, wenn alles zusammenbricht? Hört in die und in alle weiteren Folgen dazu gerne mal rein. Verlinken wir euch auch in den Shownotes. Danke an das Team von heute, Katja Vossenberg, Mathis Dirkes und Shukri Gustmann. Und jetzt, bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.